Ja, es ist populär gewesen, dadurch, dass man es erkennen kann, dass das so kraftvoll gemalt ist, dass Louis Corinth eine sehr bekannte, auch öffentlich wirksame Figur gewesen ist, allein schon von seiner Statur. Er hat sich ja auch häufig selber dargestellt, also so ein Image-Making durch den Künstler selber. Insofern ist er sowohl beim Publikum als auch bei den Museumsverantwortlichen immer in hohem Rang und Ansehen gewesen,
sagt Dieter Scholz.
Das Spannende an dem Künstler und auch an der Ausstellung ist ja, dass wir über die verschiedenen politischen Systeme, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus mit Für und Widers, aber vor allen Dingen dann DDR und BRD einen Künstler haben, der immer im Gespräch ist,
sagt Sven Hase. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Dieter Scholz, Kurator an der Alten Nationalgalerie, und Sven Hase, Provenienzforscher am Zentralarchiv, für diese neue Ausgabe der Kunstpause treffen konnten. Ich bin Felix von Böhm.
Und ich bin Charlotte Paulus.
Und ihr seid in der Kunstpause. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit euch in der Alten Nationalgalerie zu der soeben eröffneten Ausstellung zu Louis Corinth sprechen können. Und man möchte eigentlich fast sagen, es geht gar nicht nur um Louis Corinth, sondern es geht um die ganz große Geschichte, nämlich die Geschichte der Sammlungen der Nationalgalerie, die kompliziert ist, die viel mit Verlusten zu tun hat, mit Beschlagnahmungen, mit Wiederankäufen, ein Hin und Her, ein Ringen um diesen Bestand der Werke von Louis Corinth und seiner Frau. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Und zum Einstieg fangen wir wie immer an mit der Beschreibung von drei Werken, die nicht alle von den Freunden der Nationalgalerie erworben wurden, aber die doch auch ein bisschen was mit ihnen zu tun haben. Lieber Sven, welche Arbeiten hast du dir für den Einstieg ausgewählt?
Ja, hallo. Ich habe mir ausgewählt Die Frau mit Rosenhut, ein Gemälde von Louis Corinth, 1912 gemalt in Bourguera, kurz nach seinem Schlaganfall. Also er und seine Frau Charlotte Behrendt Corinth fahren nach Italien, um sich zu erholen und nehmen an einem Blumenkorso teil. Sie ist noch geschmückt im Haar, man sieht die Blumen noch an dem Hut angesteckt, und spontan malt er sie auf dem Balkon des Hotels. Also eine sehr schöne Szene, ein sehr helles Bild, kommt dann in die Nationalgalerie 1952. Eine interessante Erwerbung, weil die Nationalgalerie in Ost-Berlin, also wir sind seit nach dem Zweiten Weltkrieg, die DDR ist gegründet, die BRD ist gegründet, die Nationalgalerie in Ost-Berlin erwirbt das Bild in West-Berlin. Kann man sich vorstellen, ist aufwendig, weil man muss Devisen besorgen. Der Kunsthändler Herbert Klever möchte natürlich in Westgeld, also in D-Mark, bezahlt werden. Und die Akte, die sich im Zentralarchiv zu der Erwerbung überliefert hat, ist äußerst dick, weil man natürlich wirklich Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um das Geld für diese Erwerbung zu bekommen und dann auch kriegt. Und dann wird das Bild auch angekauft. Was diese Akte nicht erzählt, ist die Geschichte vor 1945. Denn nach unseren Recherchen wissen wir, dass das Bild zumindest 1923 und 1926 der Berliner Jüdin Charlotte Anna Stössel-Hamburger gehörte. Eine weitestgehend unbekannte Frau für uns bislang, also nicht als große Korinth-Sammlerin in Erscheinung getreten. Und sie nimmt sich 1942, kurz vor ihrer Deportation, das Leben. Ihre Tochter, ihre Ältere, wird in Auschwitz ermordet. Der Jüngeren gelingt in den 30er Jahren schon die Emigration nach England. Wir wissen aber nicht, wann sie das Bild verkauft hat, verkaufen musste, ob es sozusagen ein Fachterminus verfolgungsbedingter Verkauf oder Verlust ist. Aber es gibt Hinweise darauf, dass sie es 1930, 1931 noch hat. Und somit können wir nicht ausschließen, dass es sozusagen ein belastetes Bild ist, dass es eine problematische Provenienz hat, und haben es aus diesem Grund auch bei der Lost Art Datenbank gemeldet. Das ist eine Datenbank im Internet, wo sozusagen Verdachtsfälle, die diesen Kontext betreffen, gemeldet werden.
Das heißt, was du gerade sagst, zeigt schon ein bisschen, was diese Ausstellung macht. Sie führt ja einem auch Werke von Louis Corinth vor, aber vor allem führt sie in die Zeit nach seinem Ableben, nämlich direkt in die Zeit des Nationalsozialismus hinein, wo es eben ganz stark um die Frage geht, wem gehörte wann was? Auch die Frage, wie kam es dazu, dass Werke aus der Nationalgalerie aus dieser Sammlung entrissen wurden? Und das hat dann wiederum sehr viel mit der Aktion Entartete Kunst zu tun. Und damit kann man eigentlich, glaube ich, direkt zu dem Werk, was Sie sich ausgesucht haben, Herr Scholz, überleiten.
Ja, ich habe mir das Trojanische Pferd ausgesucht, ein Gemälde von 1924, das Louis Corinth also im Jahr vor seinem Tod gemalt hat. Er hat es der Nationalgalerie noch als Leihgabe übergeben. 1925 ist er gestorben. 1926 gab es dann eine große Gedächtnisausstellung für diesen Künstler. Und im Anschluss daran hat seine Witwe Charlotte Behrendt-Corinth und die beiden Kinder dieses Bild der Nationalgalerie geschenkt. Und das war eines der Hauptwerke, die wir im Kronprinzenpalais zu sehen waren. Damals die Spielstätte der Nationalgalerie für zeitgenössische Kunst. Das Gebäude unter den Linden steht ja nach wie vor. Aber 1937 wurde dieses Bild dann beschlagnahmt von den Nationalsozialisten als entartete Kunst, in Anführungszeichen.
Wir haben jetzt schon einige Begriffe zu Anfang gehört, und zwar das Stichwort Provenienzforschung und Aktion entartete Kunst. Ich würde Sie gerne einmal bitten, diese Begriffe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal aufzuklären. Worum handelt es sich denn bei Provenienzforschung?
Provenienzforschung ist die Wissenschaft, die sich mit der Frage der Herkunft von Kunst- und Kulturgütern auseinandersetzt. Ganz konkret, wie kommen die Dinge ins Museum? Was ist ihre Vorgeschichte? Wer waren die Besitzer? Wer waren die Eigentümerinnen? Und der Fokus dieser Aufgabe liegt eben auf der Zeit 1933 bis 1945. Das ist sozusagen der politische Auftrag dieser Forschung, damit wir ausschließen, dass wir in unseren Sammlungen Werke haben, Kunstwerke haben, Objekte haben, die ihren damaligen Eigentümern, Eigentümerinnen unrechtmäßig entzogen wurden oder sie unter Druck oder Zwang verkaufen mussten, dass man sozusagen diese Fragen klärt und auch ausschließt. Gleichzeitig ist es ein Teil der Sammlungsgeschichte, die eine große Rolle spielt in dieser Ausstellung, und somit trifft sich das ganz gut. Wir sind angehalten als Provenienzforscher, Provenienzforscherinnen, alle Werke, die vor 1945 entstanden sind und nach 1933 in die Sammlung kommen, zu prüfen.
Sehr wesentlich in dem Zusammenhang der Provenienzforschung ist auch die sogenannte Washingtoner Konferenz von 1998 oder in der Langfassung die Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaustes. Das bedeutet, diese Konferenz hatte maßgeblichen Einfluss auf die Aufgaben, die ein Museum daraufhin sich auferlegt hat, insbesondere in Deutschland. Und da würde ich gerne noch mal wissen, was hatte denn diese Konferenz für Auswirkungen für die Sammlung der Nationalgalerie ganz konkret, und welche Prinzipien legen diese Ergebnisse der Konferenz auch zugrunde für die Forschung?
Die Washington Principles sind auf dieser Konferenz entstanden, und die sind sozusagen der Startschuss dessen, was wir heute Provenienzforschung nennen. Spät, aber immerhin geht es dann darum, die öffentlichen Sammlungen zu verpflichten, ihre Bestände dahingehend durchzusehen, zu erforschen. Also es ist jetzt nicht so eine Aufräumwissenschaft, die wir machen, sondern es ist wirklich eine wissenschaftliche Tätigkeit, zu erforschen. Und dann merken wir eben, dass wir da in Gefilde der Sammlungsgeschichte kommen, zu der Geschichte von Einzelwerken, zur Geschichte von Biografien einzelner Menschen, die mit den Kunstwerken zu tun hatten. Und dadurch vielleicht auch nochmal so eine ganz neue Dimension erfahren, wie wir eigentlich Kunst lesen können. Die Werke entstehen nicht in luftleerem Raum, sondern sie werden gehandelt, verkauft, weggenommen, wiedergefunden, weiterverkauft. Und das sind Geschichten, die Provenienzforschung erzählt und vorher erforscht.
Sie haben gerade erwähnt, dass die Sammlungen und Museen die Aufgabe haben, Werke, die vor 45 entstanden sind, zu überprüfen. Wie erfolgt denn die Auswahl? Denn die Sammlung der Nationalgalerie ist ja riesig. Wie werden einzelne Werke ausgewählt, die Provenienz genauer zu untersuchen?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu gliedern. Man kann es nach Beständen machen, man kann es der Reihe nach durchgehen. Bei der Nationalgalerie ist es insofern nicht ganz so kompliziert, weil anders als zum Beispiel im Kupferstichkabinett die Bestände auf eine Art überschaubar sind. Also man hat es dann vielleicht mit mehreren hundert Werken zu tun, aber nicht mit mehreren 10.000 Werken. Und somit kann man das vielleicht wirklich dort der Reihe nach einfach durchgehen. Worauf wir achten ist, dass wir, was sind denn Auffälligkeiten? Gibt es eine Lücke in der Provenienz? Wenn zum Beispiel ein Werk 1939 von einem Künstler direkt gekauft wird, gibt es jetzt keinen Grund, wenn der nicht verfolgt war, das genauer zu untersuchen. Und genauso natürlich nicht, wenn es 1926 in die Sammlung kam. Das sind sozusagen die Themen. Und somit kriegt man auch so einen Blick langsam dafür, wie man das gliedert. Schwieriger ist es, wie gesagt, bei diesen sogenannten Large-Scale-Collections wie dem Kupferstichkabinett oder dem Kunstgewerbemuseum, wo man sich wirklich Gliederungsstrategien überlegen muss, dass man auch, ich sag mal, Portionen aufstellt, die auch machbar sind in einer bestimmten Zeit.
Das heißt, ein Feld, was für die Provenienzforscher sehr gut dokumentiert ist, ist tatsächlich so etwas wie die Aktion Entartete Kunst 1937. Hier gibt es ganz klare Listen. Wir wissen ganz genau, welche Werke dort entwendet, würde man diesen Begriff überhaupt verwenden, wurden oder aus der Sammlung ausgegliedert wurden. Worum ging es in dieser Aktion, wie Lovis Corinth nach seinem, muss man immer dazu sagen, nach seinem Ableben, es war vieles, hat er nicht mehr erlebt, seine Frau hat es sehr wohl miterleben müssen, ins Visier, wie dieser Titel der Ausstellung heißt, geraten ist. Was wurde als entartet bezeichnet und warum gehörten die einen Arbeiten von Corinth dazu und die anderen nicht?
Ja, das ist eine sehr spannende und berechtigte Frage. Der Begriff der Entartung stammt ja aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und die Nationalsozialisten haben sich seiner dann bedient und im Hinblick auf die Kunst angewendet, hat er mehrere Aspekte oder mehrere Dimensionen. Er ist damals nicht genau definiert worden. Er konnte zum einen bezeichnen, wenn Kunstwerke aus formalen und stilistischen Gründen nicht den Vorstellungen der Nationalsozialisten entsprachen, also wenn sie sich weit von der naturgetreuen Wiedergabe entfernt haben oder wenn sie nicht heroisch idealisierend waren, also schlicht in Richtung Abstraktion gingen, dann war das den suspekt und galt als entartet. Aber über diesen formal-stilistischen Aspekt hinaus wurden auch pauschal Künstlerinnen und Künstler als entartet bezeichnet, wenn sie jüdischer Herkunft waren oder wenn sie linkspolitische Überzeugungen hatten, also Sozialdemokraten, Kommunisten, Anarchisten. Das war für die Nationalsozialisten genauso untragbar. Und besonders ins Visier sind Künstlerinnen und auch Museumsleute geraten, die in der Weimarer Republik der sogenannten Verfallszeit eine prominente Rolle gespielt haben. Und Corinth war eben einer der wichtigsten und berühmtesten deutschen Künstler gewesen. Und nun standen die Nationalsozialisten vor dem Problem, dass er einerseits hoch angesehen war, andererseits aber sich von naturalistischen und Anfängen über den Impressionismus hin zu sehr expressiven Gestaltungen bewegt hat. Der Erlass des Propagandaministers Joseph Goebbels von 1937 fordert dazu auf, Gemälde und Skulpturen in öffentlichen Einrichtungen zu beschlagnahmen seit dem Jahr 1910, die eben als Verfallskunst zu bezeichnen sind. Und aus diesem Datum 1910 erklärt sich dann vielleicht auch, warum manche Werke von Corinth nicht beschlagnahmt wurden, nämlich speziell das Frühwerk, was die Nationalsozialisten in Ordnung fanden, und eher die späteren Werke. Und eine ganz spezielle Rolle spielte für die Nationalsozialisten der Schlaganfall von Lovis Corinth im Jahr 1911. Bei der Eröffnung der Ausstellung Entartete Kunst hat Adolf Ziegler die Rede gehalten. Das war damals der Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste und der hat ausdrücklich gesagt, dass seit dem Schlaganfall Lovis Corinth eben nur noch krankhafte Schmierereien hervorgebracht habe.
Was natürlich eine sehr diffamierende Art und Weise des Bezeichnens ist. Gleichzeitig muss man sagen, tatsächlich ist es so, dass dieser Schlaganfall sich auf den Stil ausgewirkt hat. Also auf einmal sind da deutlich grobere Pinselstriche zu sehen. Ich würde auch sagen, die Palette wird eine andere nach diesem biografisch und offenbar ja auch physikalisch einschneidenden Erlebnis.
Das ist richtig. Also dieser Schlaganfall und die Krankheit, die motorischen und auch vom optischen her die visuellen Beeinträchtigungen spielen da durchaus eine Rolle. Aber Corinth hat auch schon früher entsprechend gemalt oder naja, sagen wir mal, er hat ein bisschen anders gemalt und ist trotzdem in der Kritik gestanden. Wir haben zum Beispiel in der Ausstellung ein Porträt eines Kindes, der Tochter eines befreundeten Architekten namens Lotte Roll von 1902. Und damals schrieb die Kritik, das würde ja aussehen, als ob es mit Bürsten und Besen gemalt sei und gar nicht mit dem Pinsel. So grob sei das dahin geschmiert. Man sieht also, dass da schon Ressentiments auch da waren und das steigert sich dann natürlich noch ins Unermessliche unter den Nationalsozialisten.
Aber was spannend ist, er wird eben geschildert als einer der Künstler oder eingeordnet, der irgendwo im Impressionismus beginnt, vor 1900, und sich dann in Richtung Expressionismus entwickelt. Inwiefern ist das auch in der Auswahl der Arbeiten hier in der aktuellen Ausstellung reflektiert, wenn ich da beispielsweise an so eine Gegenüberstellung denke, beides beschlagnahmte Arbeiten übrigens, die beide ins Visier geraten sind, wie das Inntal auf der einen Seite und das Trojanische Pferd auf der anderen.
Genau, die beiden hängen nebeneinander und das hängt dann auch noch daneben die Familie Rumpf, ein Gruppenporträt von 1901. Bei der Familie Rumpf könnte man sagen, 1901 gemalt. Kein Problem stilistisch, trotzdem wurde sie beschlagnahmt. Das Trojanische Pferd, hatten wir ja schon erwähnt, ist beschlagnahmt worden und entsprach diesen Kategorien der Nationalsozialisten als in Anführungszeichen entartet. Und bei der Inntal-Landschaft von 1910 ist das dann ganz besonders interessant, weil während des Beschlagnahmevorgangs die Kommission, die damit beauftragt worden war, sich streitet, ob dieses Bild zu beschlagnahmen ist oder nicht. Und ein Mitglied der Kommission, Franz Hofmann, soll dann gesagt haben, dass die Landschaft unten im Bild sehr gut gemalt sei, aber der Himmel oben, der sei vollkommen entartet und deswegen müsse man das Bild beschlagnahmen. Das wissen wir aus einem Brief von Wolfgang Schöne, der war damals Volontär der Nationalgalerie, war dabei bei diesen Beschlagnahmen und wurde später Professor für Kunstgeschichte an der Universität Hamburg und der hat das an seinen Vorgesetzten, an Eberhard Hanfstengel geschrieben, damals Direktor der Nationalgalerie, und dieser Hanfstengel hatte sich geweigert, diese Kommission zu empfangen und ist daraufhin entlassen worden.
Der Himmel ist aufgewühlt, man hat das Gefühl, ein Gewitter könnte aufziehen. Gleichzeitig tatsächlich in der Inntallandschaft, die man da sieht, gibt es so Erhebungen mit kleinen Burgen drauf. Da denkt man eigentlich, könnte das doch den Nationalsozialisten total gefallen. Man muss vielleicht an die Lorelei denken, ich weiß es nicht. Zeigt all das, was Sie gerade beschreiben, also auch diese einerseits das Porträt der Familie, dieses Landschaftsgemälde und das Trojanische Pferd, wo ich vielleicht am ehesten sagen würde, da steckt ein politischer Subtext drin, zeigt das, dass diese ganze Aktion entartete Kunst eine große Willkür walten ließ?
Na, ich denke schon, dass man das sagen kann. Planlosigkeit ist nicht ganz richtig, weil es gibt einen Plan, aber der wird nicht so richtig durchgezogen. Und sehr gut sehen kann man das an vielen Beispielen in der Ausstellung. Aber um eins rauszugreifen, Charlotte Behrendt, das Bildnis des Architekten Hans Pölzig, ein während des Nationalsozialismus als Kommunist diffamierter Architekt des modernen Bauens, sehr expressionistisch, fast im Lovis-Korinthischen Stil gemalt, von einer Jüdin. Und das Bild fällt sozusagen durchs Raster, hat man nicht auf dem Schirm, sie hat man nicht auf dem Schirm. Und bei anderen ist es so, dass dann ganz genau hingeguckt wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen es gibt drei Beschlagnahmewellen. Korinth wird in der ersten gleich beschlagnahmt. Einige Werke in München ausgestellt, auch wieder aus der Ausstellung in München dann rausgenommen, weil es Kritik daran gibt. Das ist doch unser deutscher Korinth, wie kann der hier hängen? Und der ist dann auch nicht Teil der weiteren Ausstellung. Es ist eine Wanderausstellung, die dann sozusagen als Schandausstellung durch das Deutsche Reich tourt. Und da ist dann Korinth nicht mehr dabei. Also hier gerade bei dem Künstler sehen wir so ein bisschen diese Willkür, diese Aktion.
Ich habe gerade das Stichwort gehört, einige, also bei Lovis Korinth wurde offenbar auch auf die Reaktion des Publikums reagiert. Das ist bei Franz Marc, Turm der blauen Pferde, ja auch so gewesen. Hat man auch dann herausgegriffen. Interessanterweise, eins der Fotos, die ich von dieser Wanderausstellung kenne, zeigt den Turm der blauen Pferde und im Vordergrund sieht man die Werke von Lovis Korinth. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Darauf wollte ich nochmal zurückkommen, dass auch Leihgaben von Künstlern beschlagnahmt wurden aus den Museen. Also bei Erich Heckel, dieser Zeltbahn-Madonna, weiß ich, das war eine Leihgabe des Künstlers an die Nationalgalerie und bei Lovis Korinth offenbar auch. Und das wurde aber dann beschlagnahmt und Ziel dieser Beschlagnahmung war es ja auch unter anderem, die Werke auch zu Devisen und zu Geld zu machen unter den Nationalsozialisten. Oder ist mein Verständnis nicht korrekt?
Doch. Also im ersten Schritt ging es darum, speziell Werke für die Ausstellung Entartete Kunst in München zu beschlagnahmen, und zwar nur aus öffentlichen Sammlungen. Und da war eigentlich öffentlicher Besitz gemeint. Und in der Ausstellung wurde da auch immer die Ankaufspreise drunter geschrieben in diffamierender Absicht. Das, schaut her, diesen Schund hat das Museum gekauft für so und so viel Reichsmark. Und bei dieser Aktion sind aber dann auch teilweise Werke, die den Museen gar nicht gehört haben, sondern die nur als Leihgaben dort waren, mit Leidenschaft gezogen worden und mit beschlagnahmt worden. Das wurde nachher teilweise korrigiert, teilweise nicht. Und bei der zweiten Aktion, da ging es dann auch noch ein ganzes Schritt weiter, weil da sollte dann nicht nur die für die Ausstellung geeigneten Werke beschlagnahmt werden, sondern der gesamte Bestand an allem, was als entartet bezeichnet wurde. Und das waren dann tatsächlich über 20.000 Arbeiten von etwa 1.200 Künstlern und Künstlerinnen aus über 100 deutschen öffentlichen Museen.
Vielleicht kann man dazu noch sagen, dass schon vorher auch Privatleute ihre Leihgaben aus Sammlung nehmen. Also wir haben einen bekannten Fall, Museum Berggruen heute. Das ist das Lebkuchenbild, das hatte der Künstler selber der Nationalgalerie geliehen. Und der zieht das sozusagen vor dieser Aktion von Paul Klee, zieht es sozusagen vor der Aktion schon ab. Also auch wieder so ein Graubereich in dieser Forschung.
Was die Ausstellung jetzt tut, ist, dass sie dann ja noch deutlich weiter guckt in der Geschichte, wie es weiterging. Also es werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, auf die Wiederankäufe. Aber zunächst mal ist doch ein spannender Markstein, zumindest auf einigen Labels in der Ausstellung zu sehen, das Jahr 1939, wo ein Großteil dieser als entartet entwendeten Werke wieder zurückgegeben wird. Was hat es damit auf sich? Das scheint mir ein bisschen ein Rätsel zu sein.
Wir können diese Frage, diese sehr richtige Frage, auch nach vielen, vielen Forschungen, gar nicht nur von uns, sondern von vielen Menschen, die darüber auch promoviert haben, nicht beantworten. Es ist so, dass wenn wir die Akten heute uns angucken, oder beziehungsweise die nicht vorhandenen Akten, sondern die Dokumentation davon, ist es so eine Nacht- und Nebelaktion, wo Dinge zurückgegeben werden, 3 von insgesamt 12, wo man sich dann fragt, warum jetzt ausgerechnet die beiden? Das eine, okay, das ist vor 1910 entstanden. Es ist nicht klar, und auch da wird, glaube ich, diese Willkür, diese Aktion auch nochmal deutlich.
Ja, die drei Werke, die da zurückgegeben werden, die 1937 beschlagnahmt wurden, 2 Jahre darauf plötzlich unvermittelt und kommentarlos an die Nationalgalerie zurückgegeben werden, sind zum einen die Familie des Malers Fritz Rumpf, die Lovis Corinth 1901 porträtiert hat. Und da könnte man noch sagen, gut, das Datum 1901 ist deutlich vor 1910, wie es von Goebbels dekretiert worden war. Also war das ein Verwaltungsfehler und musste der ausgeglichen werden. Aber warum wird dann auch die Inntallandschaft von 1910 und das Trojanische Pferd von 1924 noch mit zurückgegeben? Das hat sich uns tatsächlich bis heute nicht erschlossen. Ganz toll ist es, und das zeigen wir in der Ausstellung in einer Vitrine, dass es das Postjournal der Nationalgalerie gibt. Also heutzutage wäre das Eingangsfach der E-Mails, E-Mail-Eingang. Damals war das alles in großen Bänden, wurde alles handschriftlich notiert, was es an Briefen gab oder an sonstigen Vorgängen. Und da ist tatsächlich dann für 1939 ein Eintrag, Minister gibt die drei Werke zurück. Und normalerweise steht dann immer eine Aktennummer, weil jeder Brief wird in eine Akte eingelegt oder eingeheftet. Aber in diesem Fall fehlt da ein Eintrag. Da steht dann nur nach Kriegsende. Also die Begründung sollte nach Kriegsende nachgeliefert werden. Und man stellte sich ja vor, dass Deutschland sehr schnell und sehr siegreich diesen Krieg beenden würde. Und weil dieses Dokument fehlt und nicht existiert, haben wir bis heute keine Erklärung.
Anfang der 40er Jahre wurden tatsächlich noch 2 Bilder angekauft von Lovis Corinth. Was hat's denn damit auf sich? Wie hat man denn das auch rechtfertigen können? Zuvor noch beschlagnahmt, dann 39 zurückgegeben und dann ein Ankauf? Wie kann man das verstehen?
Ja, dabei handelt es sich um 2 verschiedene Fälle. Im einen Fall handelt es sich um ein Bild von Charlotte Behrendt Corinth mit dem Titel Toledo, also eine Stadtansicht von 1925. Und dieses Bild war erworben worden durch das Ministerium für Erziehung, Volksbildung und Wissenschaft, das damalige Kultusministerium, und hing dort in den Amtsräumen seit den 20er Jahren. Das war so Teil der Künstlerförderung, die das Ministerium regelmäßig gemacht hat. Und in der Zeit des Nationalsozialismus schien es dann eben nicht mehr opportun, das Bild einer jüdischen Künstlerin im Ministerium in den Amtsräumen zu haben. Und daraufhin wurde tatsächlich der Nationalgalerie eine ganze Reihe von Gemälden überstellt zur Verwahrung als Dokumente, wie das damals hieß, der sogenannten Verfalls- und Judenkunst. Und das finden wir interessant. Also das Ministerium, die Nationalgalerie war diesem Kultusministerium unterstellt, weil es das Museum als Bildungseinrichtung galt. Dieses Ministerium hat das also nicht an das andere Ministerium von Joseph Goebbels gegeben, das Propagandaministerium, die eben die ganzen Sachen gesammelt haben und dann auch später viele Werke verbrannt haben, sondern es hat es dem Museum übergeben. Also da scheint eine Art Konkurrenz vielleicht im Spiel gewesen zu sein zwischen den Ministerien, und gerade im Bildungs- und Wissenschaftsministerium waren schon auch Beamte tätig, die mit der Nationalgalerie und der modernen Kunst auch ein bisschen sympathisiert haben. Wäre eine mögliche Erklärung. Und der zweite Vorgang, das ist tatsächlich ein Gemälde von Lovis Corinth, das wird 1943 angekauft für das Museum mitten im Krieg. Und da handelt es sich um das Porträt des Kunstkritikers Hans Rosenhagen, das Lovis Corinth im Dezember 1899 gemalt hat, also ein Frühwerk, insofern aus Sicht der Nationalsozialisten unbelastet. Aber man fragt sich trotzdem, wie kann es sein, dass ein Künstler eben, der 1937 noch angeprangert wurde als entartet, dann kurze Zeit später wieder im Museum durch Ankäufe geehrt wird.
Nächstes Beispiel ist ja der Fahnenträger hinten im Raum der Zeichnungen. Es ist eine Druckgrafik, die 1938 inventarisiert wurde. Also ein Jahr nach der auch im Kupferstichkabinett stattgefundenen Beschlagnahmeaktion. Und es wird ganz regulär inventarisiert, kriegt seinen Stempel drauf, damals noch mit dem Hakenkreuz drin sozusagen. Und ja, ist regulär, reguläre Erwerbung.
Dann gibt es in der Ausstellung natürlich noch einen weiteren Fall oder eine weitere Kategorie, nämlich Werke, die verschollen sind, die also gar nicht mehr da sind. Und dazu gehört unter anderem ein wirklich eindrucksvolles Bild, das in der Ausstellung als Schwarz-Weiß-Reproduktion in Originalgröße zu sehen ist, nämlich der sogenannte Bauernreigen. Wie kann man die Geschichte dieses Werks einordnen, das von 1895, also noch lange vor der entarteten, in Anführungszeichen in der entarteten Zeit einzuordnen ist. Und auch dieses Werk ist erstaunlich spät angekauft worden, nämlich 1943.
Ja, ist ein wahnsinnig spannender Fall, interessanter Fall. Das Werk ist verschollen. Es wurde 1943 gekauft, wie Sie sagen, und es ist vorher im Besitz einer Münchner Freimaurerloge gewesen. Einer Loge, der in Treue fest war, der Name, der Corinth offensichtlich nahe stand. Die besitzt mehrere Werke von Corinth, ist auch eine der leihgebenden Institutionen der 26er Ausstellung. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen und wie die Nationalgalerie das Werk zu dem Zeitpunkt 1943 gekauft hat. Warum wissen wir das nicht so genau? Das ist ein Werk, was nicht mehr da ist. Und die Provenienzforschung kümmert sich natürlich um die Werke, die wir in der Sammlung haben. Aber was wir wissen, ist, wie es verloren wurde. Es wurde ausgelagert in den Flakbunker am Zoo. Und das ist eine komplizierte Geschichte mit diesen Auslagerungen. Ein Teil geht in den Flakbunker nach Friedrichshain, ein Teil geht in den Flakbunker am Zoo. Von dort werden die besten Stücke dann wieder weiter nach Westen verlagert, um sie vor den anrückenden der anrückenden Roten Armee zu sichern. Und im Zuge dessen aus dem Flakbunker am Zoo ist es verschollen geraten. Wir können nicht sagen, ob es ein Diebstahl war oder sozusagen von den Russen abtransportiert wurde. Das ist die wahrscheinlichste Möglichkeit. Auf jeden Fall ist es nicht mehr da. Interessanterweise ein Werk, ein Frühwerk, es wäre, glaube ich, das früheste Werk von Corinth aus der Sammlung, was dann in der Sammlung wäre. Und vom Motiv her sicher keines, was die Nationalsozialisten beanstandet hätten. Ein Reigen von Bauern, Mädchen und
Müttern,
die in einer sehr, sehr gesunden und grünen Wiese wahrscheinlich, es ist ja schwarz-weiß abgebildet, tanzen.
Jetzt drängt sich eine Frage auf. Die schon mehrfach erwähnte Frau von Lovis Corinth, Charlotte Behrendt-Corinth, die übrigens in der Ausstellung auch mit einem ganz reizvollen Porträt ihres todkranken Mannes von 1925 vertreten ist, ein ganz besonders zartes Bild, so habe ich es wahrgenommen, hat natürlich diese gesamten Querelen, wenn man es mal so beschreiben will, miterlebt. Die ist hat bis in den 60er Jahren gelebt. Gibt es Korrespondenzen, gibt es Quellen, die für uns zugänglich sind, wo wir miterleben können, wie sie sozusagen mit diesem Hin und Her des Oeuvres ihres Mannes umgeht, wie sie vielleicht auch darunter leidet, ich weiß es nicht.
Sehr gute Frage. Charlotte Grotte Behrend Korinth ist nicht sehr sonderlich gut erforscht, muss ich zugeben. Und sie ist also 1880 geboren in die Familie eines jüdischen Berliner Kaufmanns.
Also 20 Jahre jünger als ihr Mann, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ja. Sie war ja auch seine Schülerin.
Ganz genau. Sie hat Ende des Jahres 1900 in der Galerie von Paul und Bruno Cassirer Bilder von Lovis Korinth gesehen, die sie sehr begeistert haben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie an der Berliner Kunstgewerbeschule studiert und hat sich dann Anfang 1901 Lovis Korinth vorgestellt, weil er eine Malschule in Berlin eröffnet hatte. Er war ja von München nach Berlin gekommen damals. Und sie wurde dann seine erste Schülerin, dann seine Geliebte, dann seine Ehefrau, dann seine Witwe. Und sie hat das alles tatsächlich miterlebt, allerdings vom Ausland aus. Sie hat seit 1932 in Italien gelebt vor allem und ist dann 1939 nach New York, wo ihr Sohn Thomas schon lebte, emigriert. Also sie hat das sehr aus der Distanz wahrgenommen und sie hat ein Buch geschrieben über Lovis Korinth und seine Schriften, seine Autobiografie herausgegeben, sich um das Werkverzeichnis gekümmert, also unglaublich verdient gemacht, aber sie selbst ist in dem Sinne wenig erforscht worden. Es gab allerdings eine sehr verdienstvolle Ausstellung Ende 2021, Anfang 2022 in Saarbrücken, die ihr Werk hier erstmals in Deutschland wieder ins Rampenlicht gerückt hat. Die ist allerdings besuchertechnisch schon sehr quasi in die Spätphase der Corona-Epidemie gefallen, sodass es ganz wenig Leute nur gesehen haben. Aber es gibt da einen guten Katalog dazu.
Der dritte Teil Ihrer Ausstellung ist der Teil, der sich dann mit den Wiedererwerbungen beschäftigt. Sehr spannend, weil es natürlich in der Geschichte der Nationalgalerie auch den deutsch-deutschen Riss gibt. Und vielleicht können Sie mal kurz grob skizzieren, wie sich der Osten Deutschlands und der Westen Deutschlands mit den Wiederankäufen beschäftigen und was da auch im Einzelnen in den Fokus oder ins Visier, da wird ja der Titel eigentlich zum zweiten Mal aktiviert, gerät.
Ja, die Nationalgalerie, das Gebäude der Nationalgalerie steht ja im Osten der Stadt, auf der Museumsinsel. Und nach Kriegsende, nach der deutschen Teilung, war das dann plötzlich in der sowjetischen Besatzungszone. Hatte aber keine Werke von Lovis Korinth mehr, denn die sind durch die Auslagerung zum Schutz der Bilder im Westen gelandet. Sie waren also bei der Nationalgalerie West, die es als Institution auch noch gab, aber ohne Gebäude. Dort wurden die Bilder von Korinth eben ausgestellt, zuerst in Dahlem, später dann in der Orangerie von Schloss Charlottenburg, bis 1968 die neue Nationalgalerie eröffnet worden ist. Am Kulturforum und ab dem Moment gab es zwei Nationalgalerien. West-Berlin hatte dann auch ein Museumsgebäude. Aber die Nationalgalerie Ost hatte tatsächlich einen Totalverlust von Werken Lovis Korinths auszugleichen und hat sich dafür sehr, sehr stark ins Zeug gelegt. Da gibt es also mehrere sehr spannende Beispiele, wie erfolgreich versucht wurde, Werke von Lovis Korinth an Land zu ziehen. Und umgekehrt im Westen war die Situation so, dass man zwar die Werke hatte, aber kein Gebäude. Trotzdem wurden auch im West-Berlin eine ganze Reihe von Werken angekauft, allerdings weniger für die Nationalgalerie als für die städtische Galerie des 20. Jahrhunderts, die sich in der Jedenstraße befand. Und dort ist heute das Museum für Fotografie. So sind also einige Bilder über die Galerie des 20. Jahrhunderts dann 1968 in die neue Nationalgalerie gekommen und sind bis heute als Dauerleihgabe des Landes Berlin Teil der Sammlung der Nationalgalerie.
Wenn man irgendwie sich diese Ankäufe in Ost-Berlin anschaut, gab es irgendwie also eine ideologisch getriebene Vision dieser Ankäufe? Kann man das irgendwie einordnen? Warum wollte man unbedingt auch einen Berliner Impressionisten in der Sammlung haben? Oder ich kann das irgendwie gar nicht, sag ich mal, dahingehend verstehen, dass ich mich frage, war der politisch für die DDR so interessant, der Lovis Korinth, dass man das unbedingt so forciert hat, ihn in der Sammlung zu haben?
Spannende Frage. Ich glaube, Korinth hat wirklich den Vorteil, dass er nicht abstrakt malt, was ein No-Go wäre in der Zeit, in der Kunstpolitik der DDR und auch nicht expressionistisch genug ist, um sozusagen hier wieder anzuecken. Das Spannende an dem Künstler und auch an der Ausstellung ist ja, dass wir über die verschiedenen politischen Systeme, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus mit Für und Widers, aber vor allen Dingen dann DDR und BRD einen Künstler haben, der immer im Gespräch ist, der bekannt ist, der gewollt ist, der gezeigt wird. Und was ich vorhin meinte, also die DDR bemüht sich wirklich stark, oder die Nationalgalerie bemüht sich, die Nationalgalerie in Ostberlin bemüht sich sehr stark, diesen Totalverlust, den sie zu verkraften hat, was Korinth angeht, auszugleichen. Eins ist das Beispiel, was wir vorhin hatten, eine Erwerbung, die Frau mit Rosenhut. Ein anderes, der geblendete Simson, kommt durch wirklich eine spektakuläre Aktion in die Sammlung, hängt schon eine Weile als Leihgabe dort von einem englischen Sammler William Kenmore. Wenn man sich mit dem näher befasst, merkt man, der heißt eigentlich Wilhelm Karnheimer, ist ein emigrierter jüdischer deutscher Jude, der nach England geht und aber das Bild dann nach dem Krieg der Nationalgalerie leihweise überlässt. Und irgendwann möchte die Witwe verkaufen und man auch hier bemüht sich wirklich stark, das Bild dann zu kriegen, veräußert 11 Werke aus dem Bestand der Nationalgalerie, um wie wieder diese Devisen, in dem Fall britische Pfund, zu akquirieren, um das Werk dann kaufen zu können. Kleiner Seitenstrang, es ist auch das einzige Mal oder zumindest in dem Maße, dass die Nationalgalerie Ost Werke bei Christie's einliefert. Also auch hier eine ganz interessante Konstellation. Und dann kann das Werk 1980 angekauft werden. Zwei weitere Werke werden von der Republik Polen geschenkt, als Geschenk an die DDR. Und auch da ist die Nationalgalerie sehr dran gelegen. Diese beiden Werke, die werden natürlich auf die... Also die große Schenkung befasst 100 Werke etwa, nicht von Korinth, von vielen Künstlern, aber der Nationalgalerie ist dann gelegen, diese beiden Korinths für sich zu bekommen.
Unterdessen wird in Westberlin in mittleren 80er Jahren von den Freunden der Nationalgalerie, und so schlagen wir den Bogen zu diesem Podcast, werden die Rosa Rosen angekauft. Was sagt uns das, was du gerade schon gesagt hast, dass es eigentlich Korinth geht immer, so ein bisschen steckt das ja da drin. Was sagt das über die Kunst? Vielleicht auch eine Frage an Sie, Herr Scholz, dieses Korinth. Wir haben jetzt viel über Bürokratie in diesem Podcast geredet, über verschiedene politische Systeme, über Hin- und Herzerren. Was hat das mit dieser Kunst von Korinth zu tun, die irgendwie über die Jahrzehnte und die verschiedenen politischen Systeme immer wieder aufregt und man will es eben doch haben?
Ja, es ist populär gewesen, dadurch, dass man es erkennen kann, dass das so kraftvoll gemalt ist, dass Lovis Korinth eine sehr bekannte, auch öffentlich wirksame Figur gewesen ist, allein schon von seiner Statur. Er hat sich ja auch häufig selber dargestellt, also so ein Image-Making durch den Künstler selber. Insofern ist er sowohl beim Publikum als auch bei den Museumsverantwortlichen immer in hohem Rang und Ansehen gewesen. Und speziell die Roten Rosen, dass die wieder angekauft werden konnten Anfang der 1980er Jahre durch den Verein der Freunde der Nationalgalerie. Das ist einer der seltenen Fälle, wo dann ein Werk, was in den 20ern im Museum war, 1937 beschlagnahmt wurde, dann verkauft wurde, dann 1:1 wiedererworben werden konnte in der Nachkriegszeit.
Wie würden Sie diesen Stil, von dem ja immer gesagt wird, er schlägt die Brücke vom Impressionismus zum Expressionismus, denn beschreiben?
Ich würde es schon als sehr expressiv beschreiben. Aber der Unterschied beispielsweise zu den Brücke-Künstlern oder zum Blauen Reiter ist eben, dass er nicht völlig abstrahiert vom Gegenstand. Also die Rosen sind halt rosa bei Korinth und sie sind nicht blau oder grün oder so wie die gelbe Kuh von Franz Marc. Das ist dann ein Unterschied. Also es geht nicht so sehr darum, wie im Expressionismus eher, dass sich der Künstler selber ausdrückt, sondern er versucht nach wie vor, den Natureindruck ganz im impressionistischen Sinne eigentlich darzustellen und wiederzugeben. Aber seine Pinselführung, die ist halt deutlich grober als der impressionistische Duktus, der ja auch mit Kürzeln, mit Straffen und Kommas und Flecken operiert. Und bei Korinth merkt man eigentlich auch immer die Schnelligkeit des Malens. Also das sind so diagonale Schraffen, die er da in einer atemberaubenden Geschwindigkeit auf die Leinwand gebracht haben muss. Und das reißt einen tatsächlich mit beim beim Ansehen und ich denke, das hat einen großen Attraktionswert für das Publikum.
Ich muss an das Adjektiv süffig denken, nicht zuletzt, weil ich an ein Bild denken muss, das ihn mit seiner Frau Charlotte Behrendt-Corinth zeigt, nämlich mit Sektglas, obwohl in dem Sektglas irgendwas Rotes schimmert.
Ach so. Und er hat ein Rotweinglas in der Hand und ich habe das in der Vorbereitung auf unseren Podcast, haben wir uns das auch gegenseitig zugeschickt. Ich war etwas irritiert, weil es heißt tatsächlich auch das Verlobungsbild und man sieht also Corinth und seine Frau. Seine Frau ist komplett oder ja oberkörperfrei entblößt, hält nur also irgendwie ein Tuch um ihre Hüften gelegt und Louis Corinth greift wirklich seitlich sehr kraftvoll an ihre Brust und ich dachte, als Verlobungsbild bin ich doch etwas irritiert. Ist das schon die ja der absolute Inbegriff des Male Gaze oder wie kann man das eigentlich einordnen? Ich war ein bisschen verstört, muss ich sagen.
Es ist eine Art Machtergreifung.
Natürlich, ja, oder in Besitznahme könnte man auch sagen. Aber es ist nur mein ganz persönlicher Eindruck. Ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus. Wir hatten eingangs über das Thema Provenienzforschung und eigentlich die Aufgaben von Museen in dem Zusammenhang gesprochen. Jetzt haben wir gerade gehört, dass gerade diese Nachkriegszeit sehr davon geprägt ist, in Ost und West von Ankäufen von Werken von Louis Corinth. Und gerade da müsste sich ja genau diese Frage stellen, wo kommen diese Werke eigentlich her? Die DDR kauft auch auf dem Kunstmarkt ein. Gerade bei den Werken der Nachkriegszeit, glaube ich, haben Sie, Herr Hase, ganz schön viel zu tun, oder? Das zu erforschen.
Genau, und das ist eine interessante und spannende Aufgabe. Bei Corinth, wie Sie es richtig sagen, drängt sich's auf, das zu untersuchen. Was ich wichtig finde, wenn wir das Thema Provenienzforschung schon mal haben, es geht wirklich um fantastische Bilder. Und das dürfen wir nicht vergessen. Also es geht nicht nur um die Unrechtskontexte und die schwierigen Konstellationen, sondern es geht um die fantastischen Bilder und ihre Geschichte. Und das ist eben, um nochmal auf die Ausstellung zu kommen, so eine Gelegenheit, das mal in so einer Kombination mit dem Künstler zu sehen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, ist herausfordernd. Wir haben im Zentralarchiv einen guten Bestand an Akten, mit dem wir anfangen können. Und manchmal klärt sich es dadurch. Und sonst müssen wir weiterziehen und eine klassische historische Recherchearbeit vollziehen.
Vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen, diese Ausstellung ist deutlich mehr als eine Ehrung zum 100-jährigen Jubiläum um Louis Corinth. Es ist vielmehr ein Eintauchen in die Geschichte der Sammlung der Nationalgalerie. Und damit bleibt uns nur noch, Ihnen herzlich für das Gespräch zu danken und unsere letzten Fragen zu stellen.
Welches ist jeweils Ihr Lieblingsmuseum?
Eines meiner Lieblingsmuseen ist die Insel Hombruch in Neuss bei Düsseldorf. Das ist also ein ganz fantastisches Museum, was in der Natur eingebunden ist. Und da kann man einen wunderbaren Tag verbringen.
Spannende Frage, kann ich gar nicht klar beantworten. Hier in Berlin muss ich sagen, es ist das neue Museum, weniger des Inhalts wegen als wegen der Form. Das Haus hat eine unheimlich spannende Geschichte, die sichtbar ist und neu und alt nebeneinander. Also muss ich sagen, das berührt mich immer sehr.
Haben Sie jeweils einen Lieblingsort, sei es in Berlin oder auch gerne woanders?
Einer der Orte, die ich regelmäßig aufsuche, ist das Tempelhofer Feld. Ich liebe diese offene Weite und ich hoffe, dass es wirklich nicht bebaut wird, wie es die aktuelle Regierung vorsieht. Es stehen ja durchaus auf dem Rollfeld auch Container für die Geflüchteten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dass es dann auch noch einen Minigolfplatz gibt, der von Künstlerinnen und Künstlern gestaltet ist mit ganz originellen Objekten, Skulpturen regelrecht, ist dann auch noch ein Aspekt, der mich dort immer wieder hinlockt.
Ja, ich komme vom Bodensee und oberhalb vom Überling steht eine kleine Bank, von der man ganz wunderbar über den See schauen kann. Und es war lange mein Lieblingsort. Jetzt wohne ich auch lange nicht mehr da. Aber wenn ich da bin, fahre ich vorbei und setze mich ein Minütchen hin.
Lernen Sie gerade etwas Neues?
Wir lernen jeden Tag etwas Neues. Speziell wenn wir uns mit den Kunstwerken beschäftigen, dann ist das tatsächlich immer wieder eine Begegnung mit ganz unbekannten Dingen.
Ja, also beruflich jeden Tag was Neues, jedes Bild eine neue Geschichte, das lernt man dann, da lernt man draus. Privat habe ich wieder angefangen, Gitarre zu spielen und lerne da jetzt sozusagen neue Songs.
Gab es in der letzten Zeit eine Situation, an der Sie gescheitert sind?
Je nachdem, wie man das definieren will, gab es das durchaus, aber ich denke, es ist besser, darüber jetzt hier nicht zu sprechen.
Ich habe neulich beim privaten Fußballspielen Elfmeter verschossen.
Die letzte Frage ist, worauf sind Sie gerade neugierig?
Ich bin sehr neugierig, wie sich die Zukunft entwickelt, und zwar sowohl politisch mit diesen ganzen wirklich schlimmen Vorgängen und natürlich auch genauso neugierig, wie sich die Zukunft der Museen entwickelt hier in Berlin und überhaupt.
Ja, würde ich mich direkt anschließen. Da ist die Neugier groß, beruflich, politisch sowieso, und dann vielleicht ergänzen, was das eigentlich für private Auswirkungen hat, was wir da jeden Tag sozusagen sehen und hören und wenn wir die Nachrichten schauen. Ja, da kann man gespannt bleiben.
Herzlichen Dank.